Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lohweg, schönen guten Tag. Und das sind unsere Themen: die Popmusik als Protestfaktor im Iran, die Gamebranche als Wirtschaftsfaktor und die Filmbranche als Ort für Sensationen. Eine Sensation ist auch der 20. Geburtstag des Hamburger Indie-Labels Tapete, trotz aller Digitalisierung. Zum Jubiläum, da gibt es eine umfangreiche Doppel-CD mit unterschiedlichsten Bands aus der Labelgeschichte. Manchmal klingen die Songs auf positive Weise etwas älter, als sie sind. Etwa der Titel »Sozialisiert in der BRD« von der Hamburger Band Botschaft. Und zwar ist das fein ziselierter, brillant produzierter Pop in der Art von Prefab Sprout, nur eben mit sozialkritischem deutschen Text. Klingt nach 80ern, ist aber von 2019 und jetzt frisch aufgelegt.
Diesen Gebrauch des Verstandes vergisst du nie. Streng dich an und bleib nicht stehen.
Seit fast 3 Monaten gehen die Menschen im Iran auf die Straße, demonstrieren gegen das herrschende Regime. Auslöser war der Tod der jungen Jeannie Mohsa Amini, die nach einer Festnahme durch die Sittenpolizei im Krankenhaus gestorben ist. Nun haben die Mullahs angeblich die Sittenpolizei aufgelöst, was Aktivisten, Aktivistinnen anzweifeln. Ohnehin ändert das nicht an den Protesten und diese wurden von Beginn an auch von Protestsongs begleitet oder besser von Popsongs, die zu Protestliedern wurden. Darüber habe ich vor der Sendung mit meiner Kollegin Susanne Zaree gesprochen. Sie ist Deutsch-Iranerin und nicht nur Journalistin, sondern auch Musikerin. Und ich habe sie zunächst gefragt, wie wichtig ist die Musik für die Proteste im Iran und wie sehr hat die Musik die Demonstrationen beflügelt?
Ja, absolut. Ich glaube, dass Musik im Protest oder generell Kunst und Protest immer ganz nah beieinander liegen und ganz wichtig auch sind. Und gerade jetzt in den aktuellen Protesten gibt es einige Songs, die besonders hervorzuheben sind. Allen voran würde ich sagen, der Song Baroye von Shervin Hajipour. Ein Song, bei dem es um Twitter-Tweets ging von Menschen, warum sie protestieren, warum sie auf die Straße gehen. Und dieser Song zum Beispiel ging nicht nur durch Iran, sondern durch die ganze Welt, weil er für so viele Menschen nochmal auf ganz emotionale Art und Weise zeigt, für was sie auf die Straße gehen.
Das heißt, das ist ein Song, der ist extra für die Proteste geschrieben worden?
Das kann man so sagen. Man muss sagen, Shervin Hajipour selbst hat das später dementiert. Er wurde festgenommen, ist auch wieder freigelassen worden, hat dann einen Post bei Instagram gesetzt, bei dem er gesagt hat, naja, der ist nicht explizit für diese Proteste entstanden. Man muss aber auch immer wieder dazu sagen, im Zuge dieser Proteste werden Menschen so sehr unter Druck gesetzt, ein anderes Statement zu setzen, dass man dem nicht glauben kann.
Mhm. An der Stelle wäre es vielleicht mal gut und sinnvoll, den Song auch zu hören. So klingt er. اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای Das ist jetzt ein Song, den wir gehört haben, der ist relativ aktuell, aber die iranische Musikszene, die ist ja älter als das und ist vermutlich sehr vielfältig, soweit man weiß. Spielen diese älteren Songs auch eine Rolle in den aktuellen Protesten?
Die spielen auch eine sehr große Rolle. Es gibt auch so viele Proteste, es auch gab seit der Revolution 1979, so viele Protestsongs gibt es auch. Und viele von denen haben immer noch eine sehr, sehr große Rolle für Menschen im Iran und in der Diaspora und werden immer wieder gespielt. Und man muss auch dazu sagen, die Musik im Iran ist unglaublich vielfältig. Wir haben einerseits die traditionelle Musik, bei der es zum Beispiel um den Gesang Sine be Sine, also von Brust zu Brust geht, der weitergegeben wird, so eine Art Falsettgesang. Es gibt aber auch Popmusik, die einerseits von überall auf der Welt immer noch produziert wird. Da gibt es Diven, die seit Jahrzehnten im Ausland sind, die immer noch eine große Rolle für Menschen im Iran spielen. Und es gibt auch eine riesige Untergrundszene im Iran mit allen möglichen Genres, wie es bei uns auch der Fall ist. Nur, dass viele einfach gar nicht offen musizieren können und einfach nicht die Rechte haben, Musik zu machen, wie wir das haben.
Wie offen sind denn die Texte der Musik?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt sicherlich auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die sehr offen musizieren. Viele auch durch die Blume. Da wird dann etwas sozusagen indirekt auch formuliert. Und gerade bei denen, die sehr direkt kommunizieren, um was es ihnen auch politisch in den Songs geht, sind einer sehr, sehr großen Gefahr ausgesetzt. Wir sehen das jetzt auch zum Beispiel bei einem Beispiel, aber man könnte sehr viele Künstlerinnen und Künstler nennen. Toomuch Salehi, das ist ein Rapper aus der Hip-Hop-Szene im Iran, sehr bekannt, der schon seit Jahren auffällt, weil er sehr klare Texte formuliert gegen das Regime, der jetzt in Haft ist. Man weiß, dass er schwer gefoltert wird und dass er möglicherweise ja eine Todesstrafe erwarten kann. Das wird sich in den nächsten Tagen rauskristallisieren. Und da ist es so wichtig, nicht nur über diese Künstler zu reden, über ihren Mut, sondern auch festzustellen, da gibt es Menschen, die ganz konkret Haltung zeigen, ob sie in Gefahr dabei sind oder nicht.
Worüber singt er?
Da geht es ganz klar um Regimekritik, da geht es um Protest, da geht es darum, wie Menschen im Iran unter welchen Bedingungen sie leben und vieles, vieles mehr.
Wir hören mal rein.
به به این اجتماع به به این نظام دولت داله دسوزی به به این رجال غرقیم تو رفاه دنیا بد شده بکن منصب شایسته سالاری و هر کی سر جاش کاش غربی یا یکم
از Sie haben gerade gesagt, er ist jetzt in Haft. Was kann man eigentlich von hier aus tun? Man fühlt sich immer so ein bisschen machtlos.
Es ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir die Namen der Menschen nennen. Es sind natürlich weit mehr als nur die Namen, die populär durch die Medien gehen. Aber wir wissen anhand von Beispielen, von konkreten Personen, wie viel das bedeuten kann, wenn wir ihre Namen kennen und die ganze Welt darüber spricht. Denn man kann nicht einfach so Menschen still und heimlich verschwinden lassen, wenn die Namen bekannt sind. Und deswegen ist es für uns auch hier in Deutschland ein großer Zug, wenn wir weiter die Namen benennen, darüber reden und auch ja, damit Druck ausüben letzten Endes auf die Politik.
Und welche Folgen hat die Beliebtheit unter den Demonstrierenden für die Künstler und Künstlerinnen? Also ist das desto beliebter, desto gefährdeter?
Das ist schwer zu sagen. Also auf der einen Seite sicherlich jemand, der Popularität hat, ist für das Regime auch eine Person, bei der man ein Zeichen setzen kann und sagen kann, wie jetzt auch bei Toomaj Salehi, schau mal, was passieren kann, wenn du sprichst mit deiner Stimme. Andererseits ist Popularität auch ein Schutz, denn Menschen, die deren Stimmen und deren Namen bekannt sind in der ganzen Welt, können eben nicht einfach so verschwinden.
Sie sind selber Musikerin, Sie haben Musik gemacht mit iranischen Künstlern. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ich habe in meinem Leben auch mit einigen auch bekannteren iranischen Musikerinnen und Musikern Musik machen dürfen. Es war immer eine große Bereicherung, weil eben die Musik Irans so vielfältig ist und auch gerade dieser Spagat zwischen den Einflüssen, die es hier und dort gibt, unglaublich schöne Dinge erschaffen können. Und unter anderem konnte ich zum Beispiel mit dem iranischen Musiker Shahin Najafi ein Album mitproduzieren. Ich konnte darüber nie offen sprechen. Ich habe dann auch natürlich noch viele Reisen in den Iran gehabt. Da musste ich dann alles auf meinem Handy löschen, alle Beweise löschen. Ich konnte nicht mal mit Namen auf das Album drauf. Und das hat natürlich auch in mir Konsequenzen gehabt, aber vor allen Dingen mir gezeigt, was das bedeuten kann, für Menschen politisch Musik zu machen.
Wir müssen sagen, warum ging das nicht? Er war mit einer Fatwa belegt. Warum?
Ja, also bei Shahin Najafi konkret ging es darum, dass er Musik gemacht hat, die provokativ war für das Regime, politische Musik gemacht hat und dadurch auch eine Fatwa auf ihn gelegt wurde. Das heißt also, dass ihm eine Strafe blühte aufgrund dessen, dass er diese Texte verwendet hat, und damit war er in großer Lebensgefahr, auch in Deutschland, auch in der Diaspora. Und das ist auch, glaube ich, der springende Punkt, der auch im Zuge dieser letzten Wochen ganz wichtig ist. Die Menschen im Iran, die so unglaublich mutig sind, sind in großer Lebensgefahr. Aber auch die Menschen in der Diaspora, überall auf der Welt, die laut werden als Künstlerinnen und Künstler, als Musikerinnen und Musiker, als Journalistinnen und Journalisten und was auch immer aktivistisch man tun kann, die sind auch hier in großer Gefahr. Das hat die Vergangenheit gezeigt und wir hoffen, dass die Zukunft es nicht noch weiter zeigt.
Sagt die Journalistin und Musikerin Susan Zahri über die Rolle der Musik bei den aktuellen Protesten im Iran. Recht zuckersüße Melodien, lieblich dahingetrillert und doch wunderschön anzuhören. Magnetic Personality war der Titel von der Band Frankie Kosmos. Der Kulturbranche geht es schlecht. Schon vor der Pandemie war nicht alles Gold, was glänzt. Danach, so scheint es, ist der Abgrund nah. Schwindende ZuschauerInnen, schwindende Akzeptanz, zu wenig neue Ideen, um Publikum und Publizierende bei der Stange zu halten. Nur wenigen Sparten im Kulturbereich geht es gut, allen voran der Gaming-Branche, wenn man diese denn zur Kultur zählen will. Raik Anders hat eine Dokumentation über die Branche gedreht, Spieler, Zocker, Influencer, die ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Und zwar nicht in der Rubrik Kultur, sondern in der Reihe Wieso, Wirtschaft und Soziales. Vor der Sendung habe ich ihn zunächst gefragt, Herr Anders, ist Gaming vor allem ein Wirtschaftsfaktor?
Es ist ein Riesenfaktor geworden. Also man denkt sich vielleicht manchmal, ja, Videospiele zocken, das ist vielleicht so eine Nische. Aber es ist schon so, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen, dass das so groß geworden ist, dass die Umsätze der Gaming-Branche mittlerweile tatsächlich größer sind als die von Kino, vom Büchermarkt, vom Musikmarkt zusammen wirklich. Ja, also es ist wirklich so ein internationales, großes, globales Milliardengeschäft. Und natürlich macht Zocken Spaß, natürlich ist das eine schöne Freizeitbeschäftigung, aber es ist mittlerweile eben auch in Deutschland und auf der ganzen Welt ein riesiger Wirtschaftswachstumsfaktor.
Aber dennoch ist es so, das zeigen Sie in Ihrer Dokumentation, in Deutschland spielen die Menschen gerne, aber wir haben ein Problem, es fehlen uns die Entwickler, es fehlen an allen Ecken und Enden die Menschen, die in der Branche arbeiten wollen und können. Woran liegt das?
Boah, das ist so die große Kruxfrage eigentlich am Ende, ne? Weil das ist auch eine Frage, die wir den Leuten im Film gestellt haben. Also wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die halt direkt aus der Industrie sind oder auch mit Entwicklern selber, mit Angestellten bei Gaming-Unternehmen. Und es kann einem keiner so eine wirklich definitive Antwort geben. Und die beste Antwort, die ich vielleicht darauf geben kann, ist, dass Deutschland einfach auch aufgrund von politischen Gegebenheiten in den vergangenen Jahrzehnten einfach so den Anschluss verloren hat. Sprich, man war eigentlich schon mal weiter. Vor allen Dingen in den 70ern, da war Deutschland eigentlich noch recht gut mit dabei. Ja, dann wurde das aber damals von der Politik eher mit so Glücksspiel gleichgesetzt. Da hat man damals quasi eine große Chance vertan und Deutschland ist jetzt noch dabei, so ein bisschen die Scherben dieser Politik aufzukehren und zu schauen, dass man da wieder den Anschluss irgendwie findet. Was viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen, ist, dass Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, gleichzeitig offiziellerweise auch Games-Minister ist und auch er mit seinem Ministerium versucht, das wieder so ein Stück weit anzuschieben. Aber da ist halt wirklich noch ganz, ganz viel aufzuholen.
Sie zeigen auch ganz neue Berufsfelder wie Games Coach, fand ich ganz interessant. Also es gibt Menschen, die andere dabei besser machen zu spielen.
Das fand ich auch klasse, ja. Das sind so diese schönen Sachen, die man vielleicht im Alltag gar nicht so mitbekommt. Aber die Branche schafft überall neue Arbeitsplätze. Das heißt, wir reden nicht nur von irgendwelchen Leuten, die 3D-Modelle erstellen oder irgendwelche Figuren animieren, sondern auch, wie schon gerade angesprochen, Leute, die andere dabei trainieren in Videospielen. Ja, man kann sich das vorstellen wie so eine Art Drill Instructor für Games. Das heißt, die Leute treffen sich da in so einer Art, ich will nicht sagen Camp, aber schon so ein Ort, wo Leute zusammenkommen, die halt besser werden wollen in ihrem Spielen, die auch natürlich irgendwo Gleichgesinnte suchen und dass sich da so Communities vor Ort bilden. Da haben wir in Hamburg so eine sehr schöne Location gefunden, die ja das so ein bisschen klar macht, was da noch alles mit drin steckt.
Aber dennoch, die, sage ich mal, problematischen Seiten des Games, die kann man ja nicht ausblenden. Also Studien, die besagen, wer länger als eine Stunde am Tag spielt, der fühlt sich eigentlich nicht mehr gut und nicht mehr wohl. Wie kann man dann rechtfertigen, daraus so ein 24-Hour-Job zu machen?
Ja, es gibt ja immer auch unterschiedliche Ansichten und Studien dazu. Die jetzt gerade von Ihnen genannte Zahl kenne ich zum Beispiel nicht. Ich kenne andere Studien, wo es halt darum geht, dass tatsächlich auch das Spielen das Wohlbefinden steigern kann natürlich oder dass es Leute auch im kreativen Denken bei komplexen Lösungsfeldern quasi irgendwie unterstützen kann bei der Lösung von Problemen. Dementsprechend, ich glaube, wenn man das zum Beispiel vergleicht auch mit dem rein passiven Netflix-Bingen, sage ich mal, wenn ich jetzt 8 Stunden am Stück irgendwie eine Serie reinziehe, ist es, glaube ich, für meine Gesundheit schon schlechter, als wenn ich 1 Stunde lang irgendwie mal so ein Spiel zocke. Dementsprechend, ich glaube, da gibt es immer unterschiedliche Ansichten von Leuten und immer wieder neue Studien, Erkenntnisse, die kommen. Was wir trotzdem nicht ausblenden wollen im Film, sind natürlich auch negative Sachen, die es gibt in der Branche und da sehe ich eigentlich mehr das Problem, wenn die Spielehersteller versuchen, ihre eigenen Kunden so ein bisschen auszutricksen, ja, indem sie wirklich so schädliche Designentscheidungen im Spiel irgendwie einfließen lassen, dass man versucht, Leuten immer noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, indem man mit irgendwelchen psychologisch manipulativen Tricks versucht, irgendwie die Leute da so ein bisschen auszunehmen. Das kritisieren wir, das wird im Film auch angesprochen, aber das reine Spielen an sich, finde ich, ist kein Teufelzeug.
Auffallend fand ich insgesamt bei Ihrer Dokumentation, dass die Menschen doch ähnlich wie bei Brettspielen einfach gerne zusammenkommen wollen, sei es in irgendwelchen Camps, wo sie sich gegenseitig trainieren, besser zu werden beim Spielen, oder sei es auf der Gamescom, dieser riesigen Messe in Köln, die einmal jährlich stattfindet, um sich zu begegnen, um sich gegenseitig in Kostümen zu bewundern. Ist das im Grunde der Spieltrieb, den wir kennen und der sich da fortsetzt?
Was die Gaming-Geschichte angeht, ist, dass dieses Zusammenspielen schon seit Anbeginn an so ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Also schon die ganz ersten Videospiele an den Automaten, die man vielleicht noch so aus der Kindheit kennt, da ging es ja auch schon immer darum, dass man sich mit anderen misst. Dementsprechend, das ist so ein Faden, der sich von den ersten Tagen des Gamings bis heute irgendwie zieht. Und dieses Zusammenspielen ist ja heute auch online übers Internet nochmal ganz anders möglich als früher. Heute kann man ja von seinem Computer aus, von seiner Playstation aus oder über das Handy dann wirklich mit Leuten irgendwo in anderen Ländern, in anderen Städten oder auch einfach ein Haus weiter irgendwie zocken, ohne dass man die Gemütlichkeit des eigenen Sessels vermissen muss. Aber was für viele Leute auch wichtig ist, ist wirklich dieses Hobby, diese Leidenschaft auch wirklich nochmal in echt nochmal auszuleben, sprich sich wirklich auch vor Ort mit anderen Leuten zu vernetzen, weil natürlich ist es was anderes, ein ganz anderes Erlebnis, ob man mit Leuten im selben Raum irgendwie in derselben Halle sitzt und sich in die Augen schauen kann und die Emotionen gegenseitig lesen kann, als wenn man das halt nur komplett digital über Spielfiguren macht.
Raik Anders über seine Dokumentation Spieler, Zocker, Influencer ab heute in der ZDF-Mediathek. Goncharov ist einer der am meisten diskutierten Filme der letzten Tage. In den Hauptrollen Robert De Niro und Al Pacino, auf dem Regiesessel Martin Scorsese. Ein Meisterwerk von drei Meistern ihres Fachs. Ein Mafia-Film par excellence. Eine Sensation. Doch leider eine, die zu schön ist, um wahr zu sein.
I am Goncharov.
Eine schwarze Limousine fährt vor einer italienischen Villa vor. Schnitt. Eine Pistole. Ein Mord. Der Trailer gehört zum Film Goncharov, in der Hauptrolle Robert De Niro.
He's a man, you know. Where does he belong?
Nebendarsteller Al Pacino, Gene Hackman und Cybill Shepherd. Alle jungen in ihren 20er, 30er Jahren. Denn der Film soll 1973 gedreht worden sein. Präsentiert wird er vom Mafia-Filmregisseur schlechthin Martin Scorsese. Wer im Internet nach Goncharov sucht, findet nicht nur den Trailer, sondern auch ein Plakat und einen Link zum Soundtrack. Einen Haken hat die ganze Sache nur, den Film gibt es gar nicht. Die unglaubliche Geschichte des falschen Films beginnt auf der Foto- und Blogging-Seite Tumblr, erklärt die Journalistin Rochelle Hampton in einem Podcast des Kulturportals Slate.
A few years ago, a Tumblr user posted a pair of knock-off.
Vor ein paar Jahren hat ein Tumblr-User ein Foto von gefälschten Schuhen gepostet. Auf der Lasche war statt des Namens der Schuhfirma ein Schild mit der Aufschrift: Der größte Mafia-Film, der je gedreht wurde, Martin Scorsese präsentiert Goncharov. Der Original Post ist zwar gelöscht, aber es gab einen Repost vor 2 Jahren von einem anderen User und vor etwa 2 Wochen wurde dieser dann wieder auf Tumblr hervorgekramt und kommentiert. User berichten, es sei der beste Film, er sei lange verschollen gewesen und Hollywood habe ihn bei diversen Festivals übergangen.
This post goes viral.
Plötzlich geht das Ganze viral und Tumblr tut das, was es am besten kann. Die User und Userinnen kreieren ein ganzes Kinouniversum um diesen Film. Jeder kann sich da neu einlesen und Details zu einem Film erfahren, der, ich muss es nochmal sagen, gar nicht existiert. Die Story von Goncharov, ein russischer Clubbesitzer, gespielt von De Niro, will sich mitsamt seiner Frau Katja von seinem kriminellen Leben zurückziehen und landet in Neapel. Doch da holt ihn seine Vergangenheit offenbar wieder ein. Gepaart wird das blutige Spektakel mit homoerotischen Untertönen, schreiben jedenfalls die Tumblr-User. Der Trailer setzt sich aus Schnipseln aus diversen Filmen zusammen. Ausschnitte aus Scarface treffen da zum Beispiel auf Taxi Driver. Es ist, als ob Goncharov die perfekte Ablenkung im grauen November ist. Ein großer Internetspaß, bei dem auch Tumblr selbst mitmachte, indem der offizielle Tumblr-Twitter-Account selbst Folgendes veröffentlichte.
Goncharov war seiner Zeit unerklärlicherweise voraus und sein Beitrag zum Kino ist bemerkenswert. Selten erzählt ein Film so viele vielfältige und doch miteinander verbundene Geschichten. Schwer vorstellbar, dass ihn so wenige Leute gesehen haben.
Sogar Promis finden Spaß an dem Fake-Film. Linda Carter zum Beispiel, die einst Wonder Woman spielte, postete ein Bild von sich und Schauspieler Henry Winkler mit dem Hinweis, das Bild zeige die beiden bei der Premiere von Goncharov. Mittlerweile schwappt die Goncharov-Welle in andere Netzwerke. Auf TikTok erzählen User und Userinnen, wie sehr sie den Film doch lieben und immer in der Highschool geschaut hätten.
Like I watched this movie religiously in high school, probably shouldn't have, but I did.
Oder wie sie zum Beispiel eine Neuverfilmung von Goncharov besetzen würden.
I felt like I'd make a fan cast as to who I would cast in a reboot of this film.
For Goncharov himself, I'm gonna go with Austin Butler.
Bleibt eigentlich nur die Frage, was Regisseur Martin Scorsese zu dem Hype selbst sagt. Seinen Tochter Francesca veröffentlichte kürzlich dazu ein Video auf TikTok, auf dem sie ihn offenbar fragt, ob er die Nachrichten zu dem Film gelesen habe. Woraufhin er ihr zurückschreibt, ja, ich habe den Film doch schon vor Jahren gemacht. Was zumindest beweist, Martin Scorsese hat Humor.
Katharina Wilhelm über den falschen Film Gontscharow. Und das war Corso Kunst und Pop für heute. Nach den Nachrichten folgt Medias Res, ein Thema bei den Kolleginnen und Kollegen dort. Proteste in China erstickt, wie gefährlich es ist, darüber zu sprechen. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.